Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute wieder als ein Extra. In 4 Sonderfolgen befassen wir uns eingehend mit künstlicher Intelligenz und Bildung. In der ersten Folge sprach der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Dr. Tobias Keber, mit Professor Rolf Schwartmann von der TH Köln. Sie sprachen über KI und Bildung an der Hochschule aus rechtlicher Perspektive. In der heutigen, zweiten Folge spricht Tobias Keber mit Professor Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Sie sprechen ebenfalls über KI und Bildung an der Hochschule, dieses Mal aber aus der Perspektive der Didaktik. In den kommenden Folgen 3 und 4 wird es um KI und Bildung an der Schule gehen. Hören Sie nun das Gespräch von Tobias Keber mit Tobias Seidel über KI und Bildung an der Hochschule aus der Perspektive der Didaktik. Das Gespräch wurde aufgezeichnet am 15. Juli 2024.
So, ja, herzlich willkommen in Folge 2 unseres Datenfreiheit Extra. Worum geht's diesmal? Wir haben in der Folge 1 gesprochen über KI in der Bildung, in der Hochschullehre und haben uns das Ganze aus der Perspektive des Rechts, haben auch die KI-Verordnung beleuchtet, angeschaut. Und heute wollen wir mal das Ganze ein bisschen aus der Sicht der Didaktik, also kaum Recht, vielleicht ein bisschen, mal gucken, vielleicht geht's nicht ganz ohne, aber das heißt also, wie kommt KI oder wo sind die Berührungspunkte KI und Didaktik in der Hochschule? Und hierzu habe ich einen alten Kollegen eingeladen, Herrn Professor Dr. Tobias Seidel. Er ist an der Hochschule der Medien tätig und zwar bei der Fakultät Information und Kommunikation. Und ja, das weiß ich noch, als wir damals zusammengearbeitet haben an der einen oder anderen Stelle. Dein Schwerpunkt sind ja nicht nur die Schlüsselkompetenzen, wie man so schön sagt, aber ja, also neue Formen des Lehrens, digitale Formen des Lehrens, auch des Lernens, das ist so dein Steckenpferd. Deswegen passt das also ganz hervorragend, dass wir dich hier in der Sendung haben. Ja, lieber Tobias, wie sieht's aus? Vorlesungsfreie Zeit momentan. Jetzt könnte man sagen, also ich kann mich noch erinnern, vorlesungsfreie Zeit ist natürlich nicht Freizeit, was ja für gemeinhin man vielleicht denkt, aber nein, das Gegenteil ist ja richtig. Man muss ja die ganzen Prüfungsarbeiten korrigieren. Und das wäre ja schon so das erste Szenario, wo man sagen könnte, machen wir alles KI-gestützt, oder? Wie machst du das?
Ja, das wäre so eine Möglichkeit. Kommt, glaube ich, darauf an, was man auch für Prüfungsleistungen hat. Bei mir sind es sehr viele mündliche Prüfungen, Reflexionsgespräche mit Studierenden. Von daher, da ist, glaube ich, noch die persönliche Qualität ganz wichtig. Da sitze ich auch noch live im Raum mit den Studierenden. Von daher ist da zumindest jetzt noch kein Platz für die KI.
Ja, bei mündlichen Prüfungen, das ist ja auch schon so ein bisschen, könnte ja eine Lösung sein, ne? Dass man sagt, naja, wenn Hausarbeiten jetzt nur noch ChatGPT werden, dann müsste man eigentlich fairerweise sagen, nee, dann muss ich in Zukunft die Kompetenzen tatsächlich live 1:1 im Zwiegespräch, was wahrscheinlich didaktisch auch eine super Idee ist. Die Frage ist nur, kapazitär geht das?
Ja, ich glaube, wenn man auf Prüfungen schaut, und das ist in meiner Wahrnehmung auch so ein Fokus, den man in dieser Diskussion über KI und Schule und Hochschule hatte, ist es sicher ein großes Thema. Ich denke, man muss sich immer nochmal anschauen, dass Prüfungen immer in so einem Spannungsverhältnis eine Rolle spielt. Da haben wir auf der einen Seite Recht, da habt ihr das letzte Mal ja schon drüber gesprochen, in unserem Fall Prüfungsrecht, auf der anderen Seite eben Ressourcen und dann eben die didaktische Frage. Und allem werde ich nie ganz gerecht in dem Fall, sondern ich muss dann immer schauen, wie kann ich einen sinnvollen Weg finden. Die Hausarbeit stand sehr viel in der Kritik. Es gab jetzt auch schon einzelne Hochschulen, die sich von Abschlussarbeiten verabschiedet haben. Ich glaube, man muss sich das nochmal ein bisschen differenzierter anschauen. Gerade wenn wir so diese typische Hausarbeit nehmen, muss man sich auch nochmal fragen, welche Rolle kann und soll KI denn da spielen? Welche Kompetenzen werden damit eigentlich geprüft? Und wie gehen wir dann mit diesem Thema KI um? Und wenn wir mal so diesen typischen Arbeitsprozess sehen, dann haben wir das Finden einer Fragestellung, wir haben Recherche nach Literatur, wir haben den Aufbau einer Argumentation, wir haben eigene Forschung eventuell auch noch und dann quasi die Niederschrift. Und ich glaube, das ist wichtig, sich anzuschauen, wo kann KI da eine Unterstützung leisten, wo sollte sie eventuell auch eine Unterstützung leisten und wo sollte man noch drauf verzichten. Von daher glaube ich, dass Abschlussarbeiten noch nicht ganz tot sind, sondern es wird vielmehr darauf ankommen, den Prozess näher in den Blick zu bringen, die Studierenden enger zu begleiten, um auch zu sehen, wo ist die Eigenleistung und wo ist die Unterstützung und aber auch mit den Studierenden und mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren, was eigentlich KI mit ihren Arbeitsprozessen macht, wo eine sinnvolle Integration und Erweiterung des eigenen Handelns stattfinden kann und wo aber vielleicht auch besser nicht.
Heißt also, dass man ja im Prinzip die Lernziele auch neu definieren muss, ne? Also horizontal.
Genau, also es wird auf der einen Seite, glaube ich, darum gehen, dass man sich nochmal Gesamtcurricula anschaut. Also von dieser Frage ausgehend, wie verändert KI die Art und Weise, wie wir Gesellschaft gestalten, wie wir arbeiten und wie müssen wir Studierende darauf vorbereiten? Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich auch jeder Studiengang stellen muss. Also wie sieht das Jobprofil eines Wirtschaftsinformatikers, einer Juristin, eines Mediziners in Zukunft aus? Welche Rolle spielt da KI? Welche Rolle spielt KI in unserer Gesellschaft? Und wie müssen wir als Hochschulen auch Querschnittskompetenzen mitgeben den Studierenden, damit sie mit dieser Technologie umgehen können. Das ist so der größere Rahmen und der kleinere, wenn wir schriftliche Ausarbeiten sehen und davon ausgehen, dass Studierende hier ChatGPT nutzen, müssen wir vielleicht auch einzelne Aspekte neu bewerten oder anhand von anderen Maßstäben bewerten. Und wenn ich davon ausgehe, dass heute jeder in der Lage ist, einen stilistisch perfekten Text mit ChatGPT zu schreiben, dann muss ich da in Zukunft gegebenenfalls auch höhere Maßstäbe anlegen, als ich das in der Vergangenheit getan habe.
Was aber eventuell bedeutet, dass diejenigen, die diese Dienste nicht nutzen, also die ChatGPT-Verweigerer, ne? Also immer wenn ich übrigens ChatGPT sage, dann könnten das theoretisch auch andere Dienste und Modelle sein, dass diejenigen, die das ablehnen, die sagen, nee, möchte ich nicht, möchte das gerne, ich mache das mit eigenen Händen, wären dann eventuell benachteiligt. Ne?
So ist es. Das ist eine große Fairness-Frage, die da auch aufkommt. Einerseits, wer nutzt das bereits jetzt oder nicht? Wir haben eigene Zahlen erhoben bei uns an der Hochschule, wo 66% der Studierenden angeben, dass sie KI bei Prüfungsleistungen nutzen. Wir wissen nicht genau wie, aber dass es nutzen. Wir haben anonym gefragt. Das heißt, das Phänomen ist da. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie fair sind dann Prüfungsleistungen noch? 11% haben angegeben, sie kriegen deutlich bessere Ergebnisse erzielt, obwohl sie nicht mehr dafür tun, indem sie die Abkürzung nehmen. Also die Studierenden sind sich auch bewusst an einzelnen Stellen, dass das zur eigenen Optimierung beiträgt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir in der Bewertung damit um? Ja, also berücksichtigen wir, dass einzelne Studierende ChatGPT genutzt haben oder nicht? Beziehungsweise im zweiten Schritt genau das, was du angesprochen hast, zwingen wir die Studierenden mehr oder minder indirekt ein KI-Tool zu nutzen, um eben das Leistungsniveau erreichen zu können. Und dann ist es natürlich auch die Frage, wie bereiten wir Studierende darauf vor, solche Tools zu nutzen? Wie stellen wir sie ihnen zur Verfügung? Oder ist es so Wild West, dass jeder sich das selber aussuchen kann?
Das ist ein interessanter Punkt. Es gibt, vielleicht sprechen wir darüber kurz, vom Hochschulforum Digitalisierung ein Papier, das ist relativ aktuell, vom 27.06. Wir packen das dann auch in die Shownotes. Künstliche Intelligenz, wo stehen die deutschen Hochschulen? Und da sind ein paar interessante Zahlen drin. 87% der Hochschulleitungen setzen sich mit KI auseinander. Also kann man sagen, ja, so wirklich großer Teil. Ich glaube, nur 6% sagen, haben wir uns noch gar keine Gedanken zugemacht. Also das kommt eigentlich kaum vor. Und sagen wir mal, 87% sagen also, ja, wir setzen uns damit auseinander, aber nur 30% der Hochschulen haben Lizenzen, bei wem auch immer, erworben. Das ist ja schon mal interessant, denn dann stellt sich die Frage, ja, was machen denn die anderen? Und das ist natürlich dann auch zum Teil eine rechtlich durchaus interessante Frage. Also wer ist eigentlich für die KI-Daseinsvorsorge zuständig? Ja, müssen das die Hochschulen stellen oder baut man da Schnittstellen zu irgendwelchen privaten Anbietern, vielleicht auch US-amerikanischen auf? Also wer soll das denn machen? Und wie ist da momentan die Praxis? Also wie, ja, was machst du denn bei euch an der Hochschule?
Also ich kann das vielleicht noch durch eine Zahl ergänzen, bevor ich die Frage beantworte. Und zwar 35% unserer Studierenden sind bereit, Geld dafür in die Hand zu nehmen, dass sie eine gute KI haben. Mhm. Also da wieder sind wir bei diesem Thema Chancengleichheit. Mhm. Ja, was ist mit denen, die zahlen versus denen, die irgendwie KI nutzen oder weniger performante Modelle? Wenn wir bei uns an die Hochschule schauen, dann ist die Lage noch sehr heterogen, um das so auszudrücken. Ich glaube, wir haben noch kein Setting, wo wir wirklich KI strukturiert einsetzen im Sinne, dass wir die Studierenden dazu zwingen oder dass es notwendig ist, um eine Veranstaltung zu bestehen. Das wäre für mich auch der Punkt, wo wir quasi als Institution Zugänge bereitstellen müssten, ja, um quasi den Studierenden auch die Werkzeuge an die Hand zu geben. In Baden-Württemberg gibt es jetzt ein landesweit gefördertes Programm, das sich genau diesen Punkt annimmt. Und zwar wird es ab Herbst pilotmäßig Zugänge geben für einzelne Hochschulen, für einzelne Veranstaltungen über Portale, die dann an ChatGPT und OpenAI angebunden sind. Also wo die Studierenden die Möglichkeit haben, anonymisiert diese Portale zu nutzen und wo man versucht hat, die rechtlichen Implikationen und Risiken zu minimieren. Es gibt einzelne Hochschulen und Verbünde, die das auch schon tun, in Baden-Württemberg und außerhalb, wo man auch so Verbundslösungen entwickelt hat, wo man quasi einen Proxy zwischen OpenAI und die Nutzenden schaltet. Ich glaube, das ist auch eine Verantwortung, die wir ein Stück weit haben, und zwar in zweierlei Perspektiven. Einerseits im Hinblick auf die Studierenden auf der einen Seite, aber auch im Hinblick auf unser eigenes Personal, weil ich glaube, das geht manchmal so ein bisschen unter, dass diese Veränderungen durch KI ja nicht nur die Studierenden betrifft, sondern die Lehrenden gleichermaßen, die auch damit experimentieren müssen. Von daher stellt sich auch diese Frage, was stellen wir denen eigentlich zur Verfügung? Und ich glaube, wie so oft haben wir da so zwei Herzen in einer Brust. Einerseits sehen wir die performanten großen US-amerikanischen Modelle, die in der Nutzung viel Spaß machen, die uns immer wieder überraschen mit neuen Features. Und auf der anderen Seite ist natürlich schon die Frage, in welche Abhängigkeiten wir uns gegebenenfalls begeben, wenn wir jetzt Prozesse auf diese Schnittstellen abstimmen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, wie sind die denn zu diesen Modellen gekommen? Da habt ihr vielleicht in den rechtlichen Folgen schon drüber diskutiert. Und wie wollen wir auch mit diesem Entstehungsprozess dieser Modelle umgehen? Für die Praxis würde ich aber momentan noch sagen, sind die dominierend. Also auch die Erhebungen, die wir mit Studierenden gemacht haben, zeigen, dass ChatGPT quasi synonym ist für generative KI, was die Nutzung angeht. Von daher ist es wirklich so eine Frage, wie verändern sich andere Marktteilnehmer und wie können wir uns eventuell auch als Land, als Träger von Hochschulen positionieren und eventuell anderen Modellen, auch freien Modellen, da nochmal so einen Push geben.
Das ist eine ganz, ganz spannende und auch, ja, ich meine, systemische Frage. Es geht um digitale Souveränität, was an anderen Stellen mit Blick auf bestimmte Softwareprodukte immer aufgemacht wird, die Frage, aber hier ja eine doppelte ist. Denn es geht ja einmal um die Infrastruktur, also welches System ist das? Aber dann geht es ja auch um die Inhalte. Denn je nachdem, wie das trainiert wird, ob diskriminierend oder nicht diskriminierend, müsste ich alles wissen, welche Trainingsdaten sind es denn? Sind ja auch die Inhalte, ne, die dann wiederum Gegenstand von Lehre oder von was auch immer man damit produziert werden. Und damit sind ja bestimmte Werte verbunden. Also von daher ist es ja eine doppelte Abhängigkeit, die man dann zumindest reflektieren muss.
Ja, und das sieht man auch an einzelnen Beispielen, wo das, finde ich, aus meiner Perspektive ganz transparent wird im Sprachstil. Also wir sehen, gerade wenn man ChatGPT bemüht, um akademische Texte zu schreiben, dass hier so ein sehr stark US-amerikanisch gefärbter Wissenschaftssprachstil dominiert. Es gibt auch erste Untersuchungen von Kolleginnen und Kollegen, genau, die Paper untersucht haben und gemerkt haben, seit es ChatGPT gibt, werden andere Worte verwendet. Und das ist jetzt sehr einfach festzustellen und sehr einfach zu sehen. Aber natürlich hat es auch damit zu tun, welche Stereotypen, welche kulturellen Bilder in dem Output dann wiedergegeben werden.
Was noch ganz interessant ist in der Studie, des Hochschulforums Digitalisierung ist, bei den Lehrenden nutzen 37% KI-Tools für ihre Lehrvorbereitung. 29% haben sich zum Einsatz von KI in der Lehre eigens fortgebildet. Das ist also schon mal ganz interessant. Also es nutzen mehr, als sich fortgebildet haben. Und über 50%, da ist man also recht zuversichtlich, der Lehrenden trauen sich den Umgang mit KI in der Lehrveranstaltung zu. Jetzt mal gefragt, finden denn irgendwelche Weiterbildungen, Schulungen, Didaktik und KI, findet da irgendwas statt von der Hochschule?
Also zunächst muss man sagen, ich glaube, der deutsche Professor oder die deutsche Professorin ist von sich sehr überzeugt. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wirklich so, dass wir uns alle damit auseinandersetzen müssen durch Experimentieren, was heißt das wirklich für meine Prozesse und mein Fach. Also von daher, glaube ich, ist autodidaktisches Vorgehen da angebracht und auch sinnvoll. Auf der zweiten Ebene gibt es inzwischen auch ausreichend Schulungsangebote zum Einsatz, würde ich sagen, wo es einerseits darum geht, was ist überhaupt das technische Phänomen, mit dem wir es da zu tun haben, also um was geht es bei diesen Large Language Models und eben auch zur Frage, was macht es mit der Art und Weise, wie wir lehren, wie wir lernen und wie wir prüfen. Ich glaube aber immer noch, dass wir uns in diesen Bereichen in einer gewissen Experimentierphase befinden, aufgrund der Dynamik, mit der sich diese Modelle verändern, mit der die besser werden. Und ich glaube, das ist aber auch gar nicht schlimm, sondern ist normal. Wir haben es mit einem neuen Phänomen zu tun, ähnlich wie wir es damals mit der digitalen Lehre während Corona hatten. Und wir sind im Adaptionsprozess, wo wir die Grenzen und Möglichkeiten ausloten. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir da auch sauber vorgehen, dass wir reflektieren, dass wir auch das beforschen, was wir da eigentlich tun und was passiert. Und dass wir auch die Studierenden als Stakeholder in diesem Lernprozess mit und ernst nehmen. Weil das finde ich ja das Interessante, dass wir Lehrende es normalerweise gewohnt sind, gegenüber unseren Studierenden einen Wissens- und Kompetenzvorsprung zu haben. Und jetzt haben wir so ein neues Phänomen, wo das manchmal eventuell so ist, aber in vielen Fällen auch nicht, wo wir viel mehr mit den Studierenden zusammen eine Lern- und Experimentiergemeinschaft bilden. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, da im Gespräch zu bleiben und die mitzunehmen und auch einen Blick dafür zu haben, was Studierende eigentlich tun mit dieser KI, um gemeinsam Lehr-Lern-Settings, aber auch Prüfungssettings weiterzuentwickeln.
Diese Experimentiergemeinschaft find ich ganz spannend. Du hast ja vorhin gesagt, aufgrund deiner eigenen Erhebung ist es so, ja, die Studierenden wünschen sich das, sind auch recht reflektiert, aber ich höre da auch so, sie hätten gerne Rechtsklarheit. Also im Sinne von, sie würden sich wünschen, in der Prüfungsordnung steht das eben sauber drin. Frage an dich, wo würde man das denn aus deiner Sicht besser reinschreiben? Eine Prüfungsordnung als, ich sag mal, Ausgestaltung der Hochschule und der Selbstverwaltung der Hochschule? Oder würdest du sagen, das ist so wesentlich, das müsste man vielleicht im Landeshochschulgesetz regeln, aber dann ist es wieder so abstrakt? Also wo glaubst du, müsste man es am besten hinhängen?
Also ich bin ja zum Glück kein Jurist, sondern komme quasi von der Lehrfront. Ich glaube, man muss sich erstmal klar machen, was haben wir vor und was ist das Ziel. Und ich glaube, das Ziel ist für uns im Bildungsbereich, dass uns allen klar ist, dieses Phänomen geht nicht weg. Also wir müssen Studierende befähigen, mit KI in Gesellschaft und in ihre Berufstätigkeit sinnvoll umzugehen. So, das heißt für mich, damit sind Verbotsdebatten, also dass wir das grundsätzlich an Hochschulen verbieten, auch vom Tisch, weil wir Studierenden Kompetenzen im Umgang mitgeben müssen. So. Und da ist es, glaube ich, jetzt die spannende Frage, über welche Kompetenzen reden wir und an welcher Stelle reden wir drüber. Und ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es sicher sowas wie eine KI-Querschnittskompetenz, die jeder Mensch, jeder Studierende haben sollte in der Auseinandersetzung mit diesem neuen Phänomen, so ein technisches Grundverständnis, was passiert da eigentlich, wie gehe ich mit den Tools um, wie bewerte ich den Output. Und gleichzeitig muss ich jedes Fach fragen, wie verändert sich denn mein Fach in der Ausübung, in den Prozessen durch diese KI? Also was wird sich in den Wirtschaftswissenschaften verändern? Was wird sich in Jura verändern? Was wird sich in Bibliotheken verändern durch diese Systeme? Und ausgehend von dem können wir, glaube ich, keine grundlegende Regelung finden, sondern wir müssen viel spezifischer auf einzelne Module schauen und in diesen Modulen Regelungen finden, wie gehen wir damit um. Und ich glaube, da kann also eine gewisse Heuristik in einer Studienprüfungsordnung ein Anhaltspunkt sein. Aber wir müssen das dann vermutlich modulspezifisch entscheiden im Hinblick auf die Kompetenzen, die da erworben werden sollen, im Hinblick auf die Inhalte. Und was mir noch ein wichtiger Punkt ist, auch im Hinblick darauf, wo denn diese Veranstaltung in so einem Lernprozess, der aufeinander aufbaut, angesiedelt ist. Warum ist es so? Wenn wir uns mit KI auseinandersetzen und den KI-Anwendungen, die wir heute kennen, dann sind die in vielen Bereichen eine Abkürzung. Also ich muss einen Text nicht mehr von Anfang an selber konzipieren, sondern ich kann einen Prompt geben und kriege einen Output raus. Aber was die Herausforderung ist, ich muss den Output bewerten können. Wir alle kennen dieses Problem mit Halluzinieren, mit Erfindung von Fakten und Ideen. Das heißt, ich muss in der Lage sein zu bewerten, ist es denn richtig, was da rauskommt? Und diese Bewertungskompetenz, wenn wir so ansteigende Kompetenzniveaus uns anschauen, ist eine sehr hohe Kompetenz, also wo ich große Voraussetzungen habe, um diese Bewertung durchführen zu können. Und jetzt kommt die spannende Frage, lerne ich diese Bewertungskompetenz, wenn ich von Anfang an die Abkürzung mit ChatGPT nehme? Und das ist eine zentrale Frage für den Schul- und Hochschulbereich gleichermaßen, wo wir jetzt noch keine fertige Antwort haben, wo ich aber glaube, wo wir als Konsequenz daraus Bereiche schaffen müssen, wo wir ohne Probleme mit generativer KI arbeiten können, aber auch andere Bereiche, wo wir darauf verzichten sollen. Als Analogie nehme ich gern so ein bisschen den Taschenrechner. Ich habe eine Erstklässlerin gehabt, der kann ich einen Taschenrechner in die Hand drücken und kann ihr relativ schnell beibringen, die Aufgaben abzuschreiben, in den Taschenrechner einzutippen und das Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen. Das heißt, die könnte relativ schnell ihre Aufgaben lösen. Was sie aber nicht kann, ist zu bewerten, ist dieses Ergebnis realistisch. Wenn da steht 4 plus 8 und die Maschine spuckt 20 aus, wäre sie nicht in der Lage zu bewerten, ist das ein realistisches Ergebnis oder nicht, weil ihr die Bewertungskompetenz fehlt, die Wissen und Konzeptverständnis voraussetzt. Sie könnte auch 4 mal 7 abtippen und hätte auch ein Ergebnis, aber ohne das Konzept von Multiplikation verstanden zu haben. Das heißt, wir brauchen im Umgang mit KI-Ergebnissen eine hohe Kompetenz und die können wir nur erlangen, wenn wir selber auch Wissen und Konzeptwissen haben und das können wir vermutlich nur erlangen, wenn wir in verschiedenen Stellen im Lernprozess auf die KI auch mal verzichten.
Also ein manchmal Verzicht auf KI, zur AI-Literacy, da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Ich will aber vorher mal noch einen Use Case besprechen, also wirklich jetzt mal Butter bei die Fisch. Ich habe ja einleitend so scherzend gefragt, inwieweit kann KI assistieren bei der Bewertung von Prüfungsergebnissen. Und das müssten ja nicht zwingend nur schriftliche sein, man könnte sich da auch andere Szenarien vorstellen. Ja, was würdest du denn für zulässig halten? Ab wann kriegst du Bauchschmerzen? Also wo sagst du, das Ding hilft mir, es ist gut, es ist nice, aber das ist jetzt, oder wo ist die Grenze zu dem, wann wirst du ersetzt?
Also ich fange mal bei der Grenze ganz oben an, ja, also wo dann wirklich die rote Linie erreicht ist. Und da stelle ich mir so ein dystopisches Szenario vor, der Studierende nutzt KI massiv, um eine Prüfungsleistung zu erstellen auf Knopfdruck und ich gebe dann auf Knopfdruck die Bewertung ab. Das heißt, wir denken beide nicht mehr mit, weder der Studierende, die Studierende noch ich und wir schieben uns eigentlich nur KI-Ergebnisse hin und her. Und das kann, glaube ich, weder im Interesse von uns noch von den Studierenden sein. Ich glaube, wir haben wieder hier eine didaktische Ebene, wir haben eine Ressourcenebene und eine rechtliche Ebene. Und natürlich besteht die Möglichkeit, dass ich KI nutzen kann, um Texte oder auch Aussagen auf bestimmte Kriterien überprüfen zu lassen, bestimmte Auswertungen zu machen, wie häufig kommen bestimmte Aspekte vor oder kommen sie überhaupt vor. Von daher kann das gerade für sowas wie Klausuren zum Beispiel durchaus eine Erleichterung sein, wo das Grading ja auch mehr oder weniger den Sinn hat, nur festzustellen, wird eine gewisse Norm erreicht oder nicht. Ich glaube trotzdem, dass wir auch als Lehrende die Verantwortung haben, auch die rechtliche Verantwortung, dass wir dann in the loop noch sind, ja, und auch noch kontrollieren und das Ergebnis quasi bestätigen. Und ich glaube, da wird es auch hingehen, dass zumindest im angloamerikanischen Kontext KI dort um sich greifen wird in den nächsten Jahren. Ich glaube aber trotzdem auch, dass wir den Studierenden in gerade mündlichen Prüfungssituationen noch mehr bieten können, als die reine Rückmeldung ist, was richtig oder falsch, was die KI sehr gut kann. sondern dass wir adaptiver auf Studierende eingehen können, dass wir auch mehr wahrnehmen als das reine objektive Aussage in dem Gesagten, dass wir Beziehungen gestalten können, dass wir auch Hinweise geben können den Studierenden. Und ich glaube, da haben wir noch einen Vorsprung vor der KI. Und da würde ich mich auch ungern ersetzt sehen.
Also das war jetzt so die Perspektive des Lehrenden. Also Assistenz bei den Prüfungen, ja, vielleicht, aber eben, ja, Human in the Loop muss gewährleistet bleiben. Jetzt vielleicht mal ein Perspektivwechsel auf die Studierenden und ein Szenario, das auch immer wieder diskutiert wird, nämlich die KI-Tutoren, die übrigens auch im Schulbereich die Idee ist, wenn ich Lernfortschrittsdaten habe und benutze, dann kann ich Lernpfade individualisieren, viel adaptiver, du hast es schon gesagt, ausgestalten, als das vorher der Fall war, viel zielorientierter, ergänzen vielleicht, wenn man noch Lücken hat, liest sich alles sehr gut, geht natürlich mit einer ganz intensiven Datenerhebung einher. Und ich habe festgestellt in Vorbereitung auf diesen Podcast heute, ich habe mal im virtuellen Staub gewühlt und ich habe an der Hochschule der Medien 2019, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, 2019, einen Aufsatz geschrieben, weil wir da ein entsprechendes Forschungsprojekt hatten, Learning Analytics, datenschutzrechtliche und ethische Überlegungen zu studienleistungsbezogenen Datenanalysen an Hochschulen. In dem ganzen Beitrag ist das Wort künstliche Intelligenz kommt nicht einmal vor, weil es das Wort noch nicht gab, aber maschinelles Lernen, das kommt tatsächlich vor in diesem Beitrag und die Herausforderungen. Und das haben wir jetzt natürlich nochmal in einer ganz anderen Dimension im Grunde. Was hältst du denn davon? Also ist das eine Chance für Bildungsgerechtigkeit, muss man da aufpassen? Wie ist da deine Sicht auf die Dinge?
Also ich glaube, darin liegt wirklich das revolutionäre Potenzial von KI für den Bildungsbereich. Nämlich, dass ich die Möglichkeit habe, eine sehr differenzierte Diagnostik zum Leistungsstand der Lernenden zu machen und gleichzeitig auch sehr differenzierte Unterstützungsangebote machen kann. Ne, während wir 2019 oder noch früher vielleicht darüber geredet haben, zu sagen, okay, ich habe eine Diagnostik und kann dann 5 verschiedene Lernpfade anbieten, habe ich ja jetzt durch die KI-Unterstützung die Möglichkeit, noch viel adaptivere Systeme zu gestalten. Und das ist aus meiner Sicht wirklich eine Riesenchance. Und das kann man sich auch jeder mal zu Hause ausprobieren, wenn man mit ChatGPT oder einem anderen System arbeitet, dass man diese Systeme wirklich auch heutzutage schon als Tutor nehmen kann, wenn man die entsprechend promptet und sie bittet, zum Beispiel sokratische Dialoge mit einem zu führen. Oder fürs Sprachenlernen, dass man sich adaptiv Szenarien erzeugen lässt. Ich sitze jetzt im spanischen Lokal und will bestellen. Was ist denn der Wortschatz, den ich brauche? Was wären typische Sätze? Führ mit mir doch mal ein Gespräch, wo ich diese Sätze anwenden muss. Wo man auch schauen kann, was sind die spezifischen Fehler, die ich gemacht habe. Wo ich mir dann spezifisch noch mehr Aufgaben stellen lassen kann, die spezifisch auf diesen Fehler einzahlen. Also das sind wirklich, glaube ich, ganz große Möglichkeiten entstehen, sowohl für den schulischen als auch hochschulischen Kontext. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel Dynamik drin sein. Und es gibt auch erste Hochschulen, die da schon dran sind. Die Kolleginnen und Kollegen von der Uni Hohenheim zum Beispiel, die schon versucht haben, einen Lernbot zu entwickeln, der genau solches dann für Lehrveranstaltungen leistet, wo dann sowohl Vorlesungsskripte, Vorlesungsaufzeichnungen als Trainingsmaterial benutzt werden und Studierende dann Fragen stellen können zu diesem Material und die Studierenden nicht nur eine Antwort kriegen, sondern die Antwort gleichzeitig auch in das Datenmaterial hinein referenziert wird. Also wir auch dann wirklich diese Nachvollziehbarkeit haben, wo kommen diese Antworten her und der Studierende auch nochmal die Möglichkeit hat, das näher zu vertiefen. Auch die IU, eine private Fernhochschule, arbeitet dran, für jedes ihrer Module einen extra entwickelten Lernbot zu haben, der so als Lernbegleiter, als Trainer für Prüfungen und als Möglichkeit des 24/7 zur Verfügung stehenden Professorenersatzes hat. Also da ist ganz viel in Bewegung. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir das auch in den nächsten Jahren verstärkt sehen werden.
Wobei das in den beiden Use Cases so ein bisschen danach klang, als sei, als gäbe es eine Hoheit über die Trainingsdaten, beziehungsweise als hätte man kontrolliert, was reingeht. Ne? Du hast ja gesagt, das sind die Dokumente, die die Vorlesungsbegleitenden zur Verfügung gestellt werden, was ja sozusagen eher ein geschlossenes System als ein offenes System wäre.
Na gut, wir haben, glaube ich, wenn wir uns solche Tutoring-Systeme anschauen, haben wir zwei Aspekte, die eine Rolle spielen, die ganz stark abhängig sind von der Rolle, die dieses System einnehmen soll. Also wenn es mir wirklich darum geht, dass dieses System mir mit mir bestimmtes Wissen lernt, mir bestimmte Fakten vermittelt, mich challenged, verschiedene Dinge zu wiederholen, zu wissen, zu kennen, zu erklären, dann muss ich natürlich auch sicherstellen, dass das Daten- und Trainingsmaterial korrekt ist. Ja, also, dass ich eben kein System habe, das halluziniert und mir verschiedene Dinge hier erklärt, die aber nachher nicht stimmen. Und das ist natürlich auch interessant, wenn wir uns verschiedene Fächer anschauen, weil wir ja verschiedene Konzepte haben, die gleich heißen, aber in unterschiedlichen Fächern eine unterschiedliche Rolle spielen. Also, wenn ich jetzt einen Chatbot fragen würde, erkläre mir das Konzept Prozess, dann wäre das ein Unterschied, ob das im juristischen Kontext ist, im betriebswirtschaftlichen Kontext oder im sozialwissenschaftlichen Kontext, weil jeweils eine andere Bedeutung dahinter steckt. Das heißt, wenn das wirklich so ein Faktenlernbot oder Konzeptlernbot oder Wissenslernbegleiter sein soll, muss ich sicherstellen, dass das funktioniert. Auf der anderen Seite kann ich so einen Bot auch mehr als fragenstellenden Lernbegleiter benutzen, der mir die eigene Selbstreflexion anregt, mehr im sokratischen Dialog mit mir ist, wo dann die konkrete fachwissenschaftliche oder Fachwissensbasis, die dahinter steckt, weniger wichtig ist. Und deswegen ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu unterscheiden, was soll der leisten können und welche Funktionalität und welchen technischen Unterbau muss er je nach Ausprägung dann auch mit sich bringen.
Also kein One-Size-Fits-All-Ansatz, definitiv.
Nein, aber ich glaube, das ist der Kollege Ethan Mollick aus den USA, hat mal so schön gesagt, stellen Sie sich vor, dass die KI, die Sie jetzt benutzen, die schlechteste ist, die Sie je in der Hand hatten. Und ich glaube, das ist auch das, was uns so herausfordert, dass wir ein Stück weit in die Zukunft schauen müssen, was die Potenziale sind. Und ich habe mit Studierenden eine Lehrveranstaltung, da geht es so um Zukunft der Hochschule. Also wie sieht Hochschulbildung 2030, 35 aus? Und da hat eine Studierendengruppe ein Szenario entworfen, das davon ausgeht, dass jeder von uns auf seinem Mobilgerät den eigenen Lernbot hat, der quasi selbst mit dem Studierenden lernt. Also der quasi die gleichen Inhalte präsentiert kriegt, die gleichen Skripte, die gleichen Lehrveranstaltungen und mitlernt und sowas wie so einen digitalen Zwilling des Studierenden damit abbildet. Und was ich ganz interessant finde, dass die Idee der Studierenden auch war, dass der mein eigener Lernbot ist. Ja, und das ist ja auch einerseits eine Frage von dem, was weiß der? Ja? Also hat er das Gleiche theoretisch lernen können, wie ich lernen könnte? Und das Zweite ist eine Frage des Ownerships. Also ist der auf irgendeinem amerikanischen Server, wo ich darauf zugreifen kann oder nicht? Oder ist der auf meinem eigenen Gerät und ich habe die volle Kontrolle darüber, was der lernt, was der weiß und was mit meinen Daten passiert? Und ich glaube, dahin wird es auch gehen, dass wir viel mehr in Zukunft über persönliche Assistenzsysteme reden würden, sowohl im Bildungskontext als auch im Nichtbildungskontext. Und dann sich so Fragen wieder stellen, wo werden die trainiert, mit was werden die trainiert, was wissen die, was können die und wo liegen die und wer hat da eigentlich Zugriff drauf?
Schöne Fragen rund um die informationelle Selbstbestimmung.
Auf jeden Fall.
Abschließend so ein kleiner Ausblick. Wir waren ja eben schon bei 2030 oder 35 und genau in diese Richtung. Nämlich weil die KI-Verordnung am 12.07., was haben wir heute? Den 15. Veröffentlicht wurde und am 1. August in Kraft treten wird und dann gestuft, also eben verschiedene Abschnitte der KI-Verordnung werden unterschiedlich schnell unmittelbar anwendbar, also abzugrenzen vom Inkrafttreten. Und da ist es mit Blick auf unser Thema ganz interessant, dass am 2. Februar 2025, was jetzt nicht mehr so wahnsinnig lang ist, nämlich eigentlich nur ein halbes Jahr, die KI-Kompetenz abgefragt wird oder Voraussetzung wird. Das sagt die KI-Verordnung. Ich lese diesen Artikel 4 nochmal vor. Die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen ergreifen Maßnahmen, um nach besten Kräften sicherzustellen, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen. Ich kürze das jetzt mal so ein bisschen ab. Und wenn du sagst, oder wenn wir haben uns jetzt die ganze Zeit unterhalten über KI in der Hochschule, ab 2. Februar 2025 musste man diese KI-Kompetenz auch in den Hochschulen abbilden. Gibt es denn schon irgendwelche Pläne, das zu machen, und wie konkret soll das aussehen?
Also da bin ich zumindest für den Bereich, aus dem ich komme, sehr optimistisch, weil wir uns ja alle jetzt seit dem Jahr mit dem Phänomen auseinandersetzen und wir und die Studierenden merken, wir brauchen gewisses Hintergrundwissen, um mit diesen Tools umgehen zu können. Und es gibt auch schon verschiedene Ansätze, KI-Kompetenz zu modellieren und zu schauen, wie lässt sich so eine Kompetenz wirklich operationalisieren und beschreiben und dann auch übersetzen in didaktische Settings. Da sind wir auch schon, glaube ich, sehr weit. Und als Hochschulen haben wir, glaube ich, den Vorteil, dass das ja sehr oft auch an dem ansetzt, was wir ohnehin schon machen. Also wir beschäftigen uns mit wissenschaftlichen Arbeitsweisen, wir beschäftigen uns mit methodischem Vorgehen, wir beschäftigen uns mit der Bewertung von Daten und Informationen. Also ich glaube, wir haben in ganz verschiedenen Bereichen Anknüpfungspunkte, wo sich so eine KI-Kompetenz situieren und unterbringen lässt. Also auf der Studierendenseite, dass wir so ein Angebot bereitstellen können, bin ich sehr optimistisch. Wenn wir uns die Lehrendenseite anschauen, ist das, glaube ich, sehr heterogen. Wir haben bisher auch eine heterogene Landschaft in Deutschland, was es zur Verfügung stellen von Zugängen allein für Lehrende angeht. Und dann ist es vor allem die Selbstverantwortung der Kolleginnen und Kollegen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube auch, dass es im Schulbereich nicht viel besser aussieht. Von daher glaube ich, dass wir es schon schaffen werden, an den Hochschulen in der Breite jedem Studierenden da was mitzugeben. Inwiefern jeder Kollege, jede Kollegin da mitkommt, werden wir dann mal sehen. Da würde ich mir keine Prognose anmaßen wollen. Ich glaube, was das Interessante ist, ist, dass wir jetzt diese KI im Sinne von so einem Big Bang erlebt haben. Also es kam plötzlich und plötzlich für alle. Das heißt, wir hatten noch nicht die Zeit, das auch so langsam aufbauend in allen Stufen des Bildungssystems einzuführen, weil Kompetenzaufbau kann ja auch nicht nur an einer Stelle stattfinden, sondern wir müssen über das gesamte Bildungssystem nachdenken. Und da wird sich, glaube ich, dann langfristig und mittelfristig zeigen, wo können wir welche Kompetenzbestandteile auch im schulischen Kontext, im hochschulischen Kontext verorten. So, das ist das eine. Und das zweite ist, was uns natürlich immer einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist die Dynamik. Während ich meinen Studierenden vor einem Jahr noch erklärt habe, ja, okay, die KI kann ich nach außen telefonieren, ja, die weiß nur, was sie weiß, Halluzination, großes Problem, sehen wir neuere Modelle, die das durchaus können. Von daher ist da die große Herausforderung, dass es eben nicht reicht, einmal im ersten Semester in das Thema einzuführen und so eine Grundfunktionalität darzustellen, sondern wir müssen da dranbleiben und müssen uns immer wieder fragen, was hat sich jetzt verändert durch die neue technische Innovationswelle und wie müssen wir individuell, aber auch als Organisation da jetzt wieder drauf reagieren.
Lebenslanges Lernen, sowohl so für die Individuen als auch für die Institutionen. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Tobias Seidel, dass du heute hier warst. Das waren die zwei Folgen zu KI in der Hochschule. Und vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Und in den nächsten beiden Folgen geht es dann um die Schule, beginnend bei der Grundschule. Vielen Dank.